Liebe Freunde, als Evangelist bin ich jedes Jahr viele tausend Kilometer gefahren durch ganz Deutschland, meistens mit dem Wolfgang zusammen. Und wir werden ja wissen, wie das heutzutage in deutschen Straßen zugeht. Man kommt dauernd in den Stau rein. Man hat eigentlich keine Zeit, aber auf einmal hat man viel Zeit und da muss man die irgendwie totschlagen. Und da erinnere ich mich noch, da habe ich mal dem Wolfgang eine Postkarte gezeigt. Da hat mir einer eine Karte geschickt, der hatte sich in der Wüste verlobt. Und auf der Karte stand drauf, wenn mancher an der Küste wüsste, wie gut sich's in der Wüste küsste. Und das gefiel dem Wolfgang natürlich sofort und der stieg da auch gleich drauf ein. Und da hatten wir jetzt Zeit, da haben wir nur daran rumgebastelt und die Worte hin und her gedreht und so und das erweitert. Und da kam am Ende folgendes Gedicht dann raus. Wenn mancher an der Küste wüsste, wie gut sich's in der Wüste küsste, dann küsste er nicht an der Küste, als ob er nichts von Wüsten wüsste. Dann wären bei Küstenküsserei die Wüstenküsser auch dabei. Also es ist doch erstaunlich, was man im Stau alles so zustande bringen kann. Und jetzt kommt ja auch die Urlaubszeit, da kriegt man auch wieder solche Postkarten geschickt von allen möglichen Leuten und Ansichtskarten. Also man staunt ja, wo die Leute überall rumkriechen heutzutage, in Griechenland und in Legoland und vorder Asien und hinter Indien und so. Heringsdorf! Und dann habe ich mal eine Karte bekommen von einem aus Ägypten. Der hat sich da mit noch ein paar anderen Kamelen fotografieren lassen vor so einer Pyramide. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, sowas. Also ich meine jetzt nicht die Höcker von den Kamelen, sondern die Pyramiden. Das sind ja solche riesigen Bauten mitten in der Wüste drin, sind eigentlich große Gräber, Grabmale, die ägyptischen Könige sich gebaut haben. Das heißt, die Könige selber haben gar nichts gebaut. Außer Mist oder so. Die haben immer nur bauen lassen. Und die Massen, die gebaut haben, die werden später gar nicht mehr erwähnt. Sondern später heißt es nur noch, Semper baute die Semperoper, Hitler baute die Autobahn, Honecker baute den Palast der Republik und der Schröder baute für 465 Millionen das Kanzleramt. Naja, jedenfalls, gebaut muss werden, das ist Ehrensache. Für jeden König ist das einfach Pflicht. Und als ich das Foto mit diesen Pyramiden sah, diesen riesigen Dingern in der flachen Wüste, da bekam ich eine ungefähre Vorstellung von dem Ding, das der König Nebukadnezar bauen ließ. Wir kommen heute zu Kapitel 3 des Danielbuches. Und das beginnt im Vers 1 mit den Worten, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura, im Lande Babel. Also ich weiß nicht, wie hoch der Nischel von Karl Marx ist in Chemnitz. Aber der ist ja nun schon wirklich groß genug. Aber im Vergleich zu Nebus Götzenstatue, überleg mal, 30 Meter hoch. Also da ist Charlies Lockenköpfchen wirklich noch im Rahmen des Möglichen. Ne? Nebukadnezars Standbild, das ist nur noch übertroffen worden von dem Standbild, das der jetzige Präsident von Turkmenistan sich hat bauen lassen. Auf einem 70 Meter hohen Sockel, 70 Meter hoch, da steht die 12 Meter hohe Figur eben dieses Menschen. Und das hat sich also noch nicht einmal Stalin geleistet oder so. Also das ist, es wird immer höher, immer mehr. Es ist unglaublich, was die Leute sich einfallen lassen. Nebu also hat auch gebaut. Der baut dieses Riesenstandbild von einem Götzen, eine Monumentalschöpfung, also auch für die damaligen Verhältnisse einfach maßlos. Und zwar baut der das Ding in der Ebene, eben weil man es da am besten von allen Seiten sehen kann. Nur, dass die Leute nur sehen, das genügt denen noch nicht. Die müssen davor in die Knie gehen. Also unter dem tut es Nebu nicht. Die Massen sollen das nicht nur ansehen, sondern die sollen das auch anbeten. Und deshalb werden die Volksmassen zusammengetrommelt zur Standbildweihe. Denn, so lesen wir in Vers 2, sie sollten zusammenkommen und sollten, um das Bild zu weihen und so weiter. Es geht also um eine Weihe. Und eine Weihe ist immer ein Zeichen für einen Totalanspruch. Ein Gebäude wird geweiht und dann gehört es eben, wenn es eine Kirche sein soll, nur noch Gott. Oder ein Mensch wird geweiht, ein Priester, und der gehört dann eben nur Gott. Die Jugend wird geweiht und die, ja, ich weiß nicht, wem die dann noch gehört. Das Bild wird geweiht und das gehört dem König. Und das hat nur ein König. Also wenn man solche Geschichten liest hier, da fällt einem ja als Deutscher ein, hier im Deutschunterricht, Wilhelm Tell von Friedrich Schiller, könnt ihr euch erinnern, wird der Gessler geschildert, der einen Hut auf eine Stange gehangen hat und das mussten die alle grüßen. Die meisten haben ja die Geschichte von dem Gessler längst vergessen und deshalb war es ja später nicht mehr nur ein Hut, den man grüßen musste, sondern ein Hitler, eine Standarte, ein Standbild. Der Schrittmacher, der hat mal geschrieben, das uralte Lebenshilfsmittel der Menschen, sich Götter zu schaffen und sie anzubeten, das ist noch intakt. Der Gott der zivilisierten Menschen ist der Staat. Und was ich hier aufschreibe, ist eine Gotteslästerung und die Hölle, in die ich damit komme, ist die Verachtung, mit der mich einige Politiker strafen werden. Das hat er so zur DDR-Zeit geschrieben. Freunde, ihr müsst die Geschichtsbücher lesen und ihr müsst die Bibel lesen und da werdet ihr feststellen, es ist alles schon mal da gewesen. Das steht auch in der Bibel drin. Da gibt es diesen Satz, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also bei dem Nebo wird geweiht und jede Weihe macht klar, wem was gehört. Und darum wird ja auch so viel Wert auf Wein gelegt. Auch wenn manche bloß mit den Lippen mitmachen und gar nicht mit dem Herzen. Aber das nimmt der Nebo gerne in Kauf. Denn er weiß, wer bei einer Weihehandlung mitmacht, der kommt damit unter eine Macht, die dahinter steht. Da bleibt was hängen, sozusagen. Da wird die Seele in Beschlag genommen. Hier geht es ja nicht bloß um irgendeine äußerliche Demonstration, sondern hier geht es ja um Religion. Religion heißt übrigens Bindung. Eine Weihe, das ist schließlich eine religiöse Handlung. Und wo was geweiht wird, da wird es immer religiös. Und hier wird es ganz penetrant religiös. Niederfallen, anbeten. Vers 4. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, dass ihr das goldene Bild anbetet. Im Allgemeinen hat die Allgemeinheit der Bevölkerung ja wenig Lust, sich an solchen Sachen zu beteiligen. Und deshalb lässt Nebo die ganze Bevölkerung eben antreten. Vorm Standbild. Auf Kommando. In Nebos Reich geht übrigens alles auf Kommando. Die Massen mussten, so heißt es hier, dem Standbild gegenüber aufmarschieren. Dort mussten sie warten, bis es enthüllt wurde. Dann mussten sie jubeln, wie es ihnen eingetrillt worden war. Die mussten andauernd. Also ungefähr so, wie bei der Einweihung der Bedürfnisanstalt in dem Dorf Kloschmerl, wer das mal gesehen hat. Bloß mit dem Unterschied, dass die Leute beim Nebu antreten mussten, aber gar nicht wollten, während sie in Kloschmerl austreten durften, wenn sie mal mussten. Also beim Nebu mussten sie alle kommen, und vor allem fröhlich sein. Das ist wichtig. Nun kann man aber eine fröhliche Stimmung schließlich nicht befehlen. Aber man kann sie manipulieren. Stimulieren. Und das größte Stimmungsmittel, das war schon immer die Musik. Der Nebo lässt Musik machen. Oh, richtige, laute Musik. Vers 5. Wenn ihr hören werdet, den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und anbeten. Also hier ist kein Laienorchester am Werke, hier ist wirklich was los. Das ist ein reichhaltiges Musikangebot. An erster Stelle selbstverständlich Posaunen, Trompeten. Das geht in die Beine. Das ist was für Männer ohne Kopf. So Ärsche mit Beinen, die gerne marschieren. Dazwischen Harfenklänge für die Frauen. Zittern für die zitternden Alten. Ein paar Flöten für die Kinder. Und für die Jugend, na, das ist ja klar, Lauten, also auf Deutsch gesagt, Gittern. Für jeden Geschmack irgendwas. Vom flotten Marsch bis zur feierlichen Hymne. Vom Kleinkind bis zum alten Bock, Schalmeienton und harter Rock. Zum Schluss ist ganz pauschal die Rede von allen anderen Instrumenten. Also ich weiß ja nicht, was die damals in Babylon noch für Instrumente gehabt hatten. Vibraphon und Sousaphon und Mikrofon und was weiß ich. Aber eins, was hier gar nicht erwähnt wird, ist deswegen nicht erwähnt, weil das als selbstverständlich wirklich zu jeder Musikgruppe dazugehört. Und das ist die Trommel, das Schlagzeug. Denn die Trommelstöcke, die sind ja auch bei größeren Veranstaltungen einsetzbar. Und zwar auch außermusikalisch. Also wer zum Beispiel mit diesen Stöcken bearbeitet wird, der hört dann die Engel singen. Die ganze Veranstaltung, die ist psychologisch meisterhaft aufgebaut. In der flachen Ebene, wo dieses Riesending steht und in der Sonne glitzert. Und die Massen dann drumherum stehen, in Marschblöcken aufgeteilt. Das ist raffiniert inszeniert. Und hier kann man mal lernen, wie so eine Großveranstaltung, wie die aufgezogen wird. Und wenn ich bedenke, mit welcher satanischen Meisterschaft der Hitler seine Riesenaufmärsche organisiert hatte, zum Beispiel auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg, wo die Parteiveranstaltungen stattfanden, da habe ich den Eindruck, der hatte den gleichen Lehrmeister wie Nebukadnezar. Und für diese Vermutung habe ich noch einen anderen Grund, und das ist der nächste Punkt. Das war also so, die Massen mussten anmarschieren, sich vor dem Standbild aufstellen, und dann kriegten sie erstmal eine Belehrung. Belehrung ist immer wichtig für das dumme Volk. Denn die Düssel, die wissen ja von selber gar nicht, wann sie nur spontan zu klatschen haben. Das muss ihnen beigebracht werden. Also werden die Massen instruiert, was sie zu machen und an welcher Stelle sie spontan zu jubeln haben. Der Herold, also der Regierungssprecher, der rief laut: Es wird euch befohlen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten oder andere Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Diese Sätze mit den Instrumenten, die kennt ihr ja schon, die habe ich euch ja schon vorgelesen. Die stehen aber nicht nur zweimal hier, die stehen x-mal hier in diesem Text, immer wieder, mit den gleichen Formulierungen. Also das ist geradezu entnervend, wenn man das liest. Und genau das ist beabsichtigt. Den Massen müssen immer wieder die gleichen Parolen eingetrichtert werden, damit diese Idioten kapieren, bei Ertönen des musikalischen Signals habt ihr laut zu jubeln. Denn die Belehrung, die geht nämlich dann noch weiter. Jetzt kommt der Vers 6. Und da sagt der Regierungssprecher: Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Der Nebo, der ist also nicht nur Denkmalsetzer, der ist auch Ofensetzer. Und der hat überhaupt alles im Lande setzen lassen. Und was der setzen lässt, ist Gesetz. Und wer sich widersetzt, bei dem setzt was. Für widerspenstliche Elemente, die sich an der staatlich verordneten Weihe nicht beteiligen wollen, ein Ofen für Menschen. Das war vor 2500 Jahren. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles schon mal da gewesen, sogar Verbrennungsöfen für Menschen. Erinnert ihr euch da nicht an Öfen, die in Deutschland mal gestanden haben? Öfen, in denen in unserem Land Millionen Menschen verfeuert worden sind. Fällt euch da nicht auf, wie sich diese Bilder gleichen? Ich weiß nicht, wie weit der Hitler überhaupt die Bibel gekannt hat. Aber ich frage mich, woher hatte dieser Mann die teuflische Idee mit diesen KZ-Öfen? Steht hinter Nebukadnezar nicht der gleiche Geist, wie der hinter Hitler gestanden hat? Der gleiche Herr, der gleiche Teufel. Der Teufel herrscht dort, wo die Angst herrscht. Und Nebus Ofen, das ist der Zentraldampfkessel, also abgekürzt ZK, des ganzen Landes. Und von dem aus wird alles regiert. Vom Obersten bis zum kleinsten Bürger. Eingeheizt und Dampf gemacht. Und wer dem ZK nicht traut und gehorcht, der geht eben ins KZ. Alle heucheln Überzeugtheit und Begeisterung. Aber in Wirklichkeit haben sie natürlich alle Angst. Die Angst vor dem Feuerofen, das ist die geheime Triebkraft in dem Reich des Nebukadnezar. Denn der weiß, wer Angst hat, der ist beherrschbar. Die Angst ist so groß, dass ihr alle zum Opfer fallen. Vers 7. Sie fielen nieder, alle, steht hier. Nicht bloß ein paar Höflinge und Speichellecker, sondern alle, die Großen und die Kleinen. Es ist leicht für uns, über die Menschen vor 2500 Jahren oder vor 70 Jahren oder vor 30 Jahren ein Urteil zu fällen. Weil wir überhaupt gar nicht ermessen können, wie groß die Angst war, als in Babel und in Buchenwald die Öfen rauchten und in den Folterkellern der Stasi Tag und Nacht das Licht angebrannt wurde. Heute sind die Öfen stillgelegt und diese quälenden Lampen ausgeschaltet. Sie sind keine Gefahr mehr. Aber damals, da waren sie lebensgefährlich. Und wer nicht nach Buchenwald wollte, der hat eben seine Verfolgung gemacht. Eingestimmt in den religiösen Ruf. Heil Hitler! Heil! Das war ein religiöser Ruf. Und hat damit sein Leben gerettet. Keiner von uns hat ein Recht, sich über die Leute zu beschweren oder zu beklagen oder überhaupt zu urteilen, die damals umgefallen sind. Wir sind nicht ihre Richter. Die stehen vor Gott und haben sich vor Gott zu verantworten. Ja, es stimmt, die haben versagt. Und die sind schuldig geworden. Sie haben geschwiegen und mitgemacht. Aber das haben wir ja von Martin Luther King gelernt, der gesagt hat, wer ein ungerechtes System untätig hinnimmt, arbeitet mit diesem System zusammen. Es war nicht nur der böse Hitler allein oder der böse Nebukadnezar allein, sondern, so steht es im Vers 7, es fielen nieder alle. Aber auch wenn sie umgefallen sind, da können wir doch die verehren, die damals nicht umgefallen sind. Und die gab es ja auch. Im Nazireich, da waren das ein paar mutige Kommunisten, Christen und andere, die widerstanden haben. Geschwister Scholl, ein paar christliche Offiziere und so weiter. Und die mussten dann eben zur Strafe in die Öfen. Genau wie die Juden. Auch im Reich von Nebukadnezar gab es Juden. Ihr habt ja schon kennengelernt. Das waren drei junge Männer. Unsere Freunde, Atze, Micha und Hansi. Der Daniel ist diesmal nicht dabei. Der ist vielleicht gerade zum Lehrgang auf der Dienstreise oder so, weiß ich nicht. Aber die anderen drei, die sind am Ort. Und die müssten von Gesetzes wegen natürlich an der großen Demo teilnehmen. Aber ihre Plätze auf der Tribüne, die bleiben leer. Und das fällt doch auf. Wegbleiben von dieser Zeremonie, das kann den Posten kosten. aber mitmachen, das kann das ewige Leben kosten. Die drei wissen, weil sie an Gott glauben, was im ersten Gebot von Gott gesagt wird. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Fast alle Konflikte der Gläubigen, also auf alle Fälle, die mit Wein zusammenhängen, die hängen mit diesem ersten Gebot zusammen. Und die sind von daher zu beurteilen und zu entscheiden. Unsere drei Jugendfreunde, die können an der Weihe einfach nicht teilnehmen, weil sie wissen, der Mensch darf nur Gott alleine anbeten. Aber niemals ein Götzenstandbild, und wenn es noch so hoch ist. Anbeten heißt, jemanden oder etwas so verehren und gehorchen, wie es nur Gott zukommt. Aber der Nebo ist kein Gott. Dem fehlt dazu ziemlich alles, außer der Einbildung. Vor allem fehlt dem eins, nämlich die Liebe. Gott schenkt und Gott gibt und Gott liebt. Gott ist die Liebe. Und nur was aus Liebe geschieht, will er. Und deshalb kennt Gott grundsätzlich keinen Zwang. Zwang und Liebe, das schließt sich aus. Gott kennt nur Freiwilligkeit. Und er selber liebt uns auch nur freiwillig. Keiner hat ihn dazu gezwungen. Und keiner kann einen zwingenden Grund nennen, warum Gott uns lieben sollte. Weißt du einen Grund, warum Gott ausgerechnet dich lieben sollte? Warum sollte er das eigentlich? Im Gegenteil, Gott könnte erstens mal sagen, ich komme ohne euch aus, brauche euch gar nicht. Und zweitens haben wir Menschen ihn ja immer wieder enttäuscht und seine Liebe nicht erwidert und ihm wehgetan. Mit einem Wort, wir haben immer wieder gegen ihn gesündigt. Und Sünde ist ja nicht nur, wenn du mal was Böses machst oder was Falsches sagst oder so oder tust. Sondern Sünde ist die Behauptung, Gott brauche ich nicht. Den will ich nicht. Der ist mir egal. Der ist mir Schnuppe. Du musst doch gar nicht mal was gegen Gott haben. Aber schon zu behaupten, ich interessiere mich für ihn nicht, ich brauche ihn nicht. Gott ist doch nicht, wie wir es vorhin gesungen haben, der ist doch nicht im Prinzip oder sowas oder ein Gedanke oder ein Klotz oder aus Stein oder Holz oder was. Das ist dein Vater, der hat ein Herz. Und dann tust du weh, wenn du durch das Leben gehst, was er dir erst geschenkt hat. Ohne dich bei ihm zu bedanken und noch die Behauptung aufstellst, mir ist Gott Schnuppe. Mit dieser Behauptung, da sündigst du. Und obwohl du, wie alle Menschen, Gott tausendmal enttäuscht hast, da hat Gott dich, wie alle Menschen, lieb. Unendlich lieb. Und er möchte gerne von dir wieder geliebt werden. Aber eben freiwillig. Natürlich könnte Gott seine Kraft zeigen und mal deutlich machen, dass er da ist. Aber dann müssten die Menschen ja an ihn glauben. Aber das wäre ja dann keine Herzenssache mehr, sondern nur Einsicht in eine Notwendigkeit. Und er möchte gerne von dir wieder geliebt werden, freiwillig, wie das eben in der Liebe so ist. Und deshalb bleibt Gott lieber verborgen und leise, unauffällig, unaufdringlich. Deswegen ist er in unsere Welt gekommen, in der Gestalt eines Säuglings, als der Sohn Gottes, Jesus. Vor einem Säugling braucht sich niemand zu fürchten. Gott will freiwillig geliebt werden. Und genau das kann Nebu nicht erreichen. Weder durch Macht, noch durch Zwang, noch durch Reichtum oder Religion oder irgendwas. Er hat erreicht, dass sie ihn anbeten. Manche Zähne knirschend, mit der Faust in der Tasche. Manche sich vor sich selber ekelnd. Jedenfalls Hunderttausende knien vor ihm im Staube. Das hat er erreicht. Aber die Liebe, die erzwingt man nicht. Bei Nebu ist der Motor des Handelns die Angst. Nur wo die Angst regiert, da regiert das Spitzelwesen. Die drei jungen Männer, die werden sofort angezeigt. Die sind ja nicht zur Demo gekommen. Auf der Stelle werden die verhaftet, werden vorgeführt und vor den König gebracht und der verliert sofort die Fassung. Also das muss man sich mal vorstellen. Da hat einer alle Macht. Der regiert über 3 Millionen Menschen. Die kuschen alle. Und jeden, der nicht kuscht, kann er auch verbrennen. Die Macht hat er ja. Und da machen 3 nicht mit. Ist das nicht lächerlich? Aber Diktatoren, die haben ja keinen Humor. Der Nebu, der lacht nicht, sondern der tobt. Vers 14. Was wollt ihr denn eigentlich mich nicht anbeten? Jetzt wollen wir doch mal sehen, was das für ein Gott sein soll, der euch vor dem Feuertod bewahren kann, aus meiner Hand retten könnte. Die 3 jungen Männer, die fangen jetzt nicht an, mit dem Nebukadnezar irgendwie zu diskutieren. Das gibt einen Moment, da hört jede Diskussion auf, wo man alle Argumente beiseite legen muss und wo man nur noch für die Wahrheit leiten kann. Und das ist meistens der Punkt, wo der Kampf für die Wahrheit übergeht. Und deshalb legen die vor dem König, der sie zur Diskussion herausgefordert hat, ein ganz klares Bekenntnis ab. Und sagen, Vers 16, das ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, dann kann er uns retten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er uns retten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Leute, das ist die Sprache der Freiheit. Das sind freie Menschen. Sowas hat dem Nebukadnezar noch niemand ins Gesicht gesagt. Das hat noch keiner gewagt. Da sind 3, die nicht mitmachen. 3 Männer gegen 3 Millionen. Und das sind nicht irgendwelche Supermänner, sondern einfach 3 junge Männer, die Gott gehorchen wollen. Das ist es. Das sind 3, die das Bild nicht anbeten. 3 geben ihre Seelen nicht her. 3 kennen jemanden, der größer ist als diese 30 Meter Statue in der Nebukadnezar. 3 Menschen haben keine Angst. Und wer keine Angst hat, der ist nicht mehr beherrschbar. Und hier ist die Macht des Nebukadnezar zu Ende. Und weil er das merkt, da schnappt er vollkommen über. Vielleicht habt ihr das mal gesehen oder gehört, wie der dicke Göring im Prozess gegen Dimitrov aufgetreten ist und wie der Dimitrov ihm die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat und wie der da getobt hat. So verzerrt sich jetzt das Gesicht von dem Nebukadnezar, der fängt an zu toben. Und in seiner Wut erlässt er einen Befehl, der ist schon wieder, also irrsinnig. Der Ofen, der sowieso schon heiß genug ist, der soll noch 7-mal heißer gemacht werden. Maßlos, lächerlich. Und dann müssen die 3 auf der Stelle, so wie sie sind, mit Hut und Mantel, ins Feuer. Die ersten Menschen, die in den Feuerofen mussten, das waren Juden. Und was jetzt kommt, das kann ich euch nicht erklären. Ich kann euch nur das so weiter berichten. Denn als der Nebukadnezar durch das Guckloch in den Ofen reinguckt, da sieht er, dass die 3 Männer gar nicht brennen, sondern frei im Feuer rumrennen. Sofort wird die Exekution abgebrochen. Eine Kommission zur Untersuchung des Falles wird eingesetzt. Die 3 werden wieder rausgeholt. Und es wird festgestellt, Vers 27, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können. Und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte nicht mal einen Brand an ihnen riechen. Jetzt ist beim Nebu der Ofen aus. Jetzt steht der Nebu vor einem Rätsel. Der weiß ja nicht, dass der lebendige Gott mal in der Bibel gesagt hat, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Der Nebu muss erkennen, dass er es hier nicht einfach mit drei Männlein zu tun hat, sondern dass da noch irgendein anderer seine Hand mit im Spiel hat. Denn als er in den Ofen reinguckte, da sah er nicht nur diese drei jungen Männer da rumlaufen, sondern viere. Und da ruft er erstaunt. Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und die sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Wer dieser vierte Mann gewesen ist, das werden wir erst erfahren in der Ewigkeit. Aber ich denke, dieser vierte Mann, den dieser Heide Nebukadnezar in so einer unbeholfenen Art und Weise, als wäre er ein Sohn der Götter bezeichnet, das war der Sohn Gottes, das war Jesus, der mal gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind hier zusammengekommen im Namen von Jesus. Also ist er jetzt mitten unter uns. Und wenn jetzt der Teufel hier zum Kirchenfenster reingucken würde, wie der Nebu durch den Ofen klappe, da sieht er nicht bloß euch hier sitzen, sondern Jesus. Der sitzt mitten unter euch. Denn Jesus ist ja nicht nur vor 2000 Jahren runtergekommen in den Feuerofen dieser Welt, sondern er ist auch runtergestiegen in das Reich des Todes und nach drei Tagen auferstanden und lebt. Und das ist für mich der Punkt, wo ich aufhöre zu diskutieren und zu argumentieren, denn ich habe dafür natürlich keine Beweise. Franz Werfel hat gesagt, für diejenigen, die nicht an Gott glauben, ist keine Erklärung notwendig. Und für diejenigen, die nicht an Gott glauben, ist keine Erklärung möglich. Die Wahrheit, dass Jesus lebt, die ist nicht erklärbar, aber die ist erfahrbar. Und du erfährst sie in dem Augenblick, wenn du das tust, was Jesus sagt. Jesus sagt, wenn ihr meinem Wort gehorcht, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Zum Beispiel frei vor der Angst. Vor Menschen, die sich über dich lustig machen, wenn du Jesus nachfolgst. Oder der Angst, wenn deine Schuld in deiner Seele brennt und du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst und so weiter. Leute, wir leben in einer Welt, in der zunächst mal alles noch ganz schön ruhig ist, hier in Deutschland. Es wird keiner an die Wand gestellt, der Christ ist. Und es wird keiner umgebracht. Aber ich habe schon gelesen, dass es Leute gibt in Deutschland, denen das gesagt wird. Das sind syrische Flüchtlinge, Christen, den Moslems in den Auffanglagern sagen, wir werden dich töten, weil du Christ bist. Dieser Satz ist schon in Deutschland gefallen, jetzt sind die Syrer dran. Wisst ihr nicht, dass eine Verfolgungswelle über die Christenheit der ganzen Erde geht, wie sie noch nie da war? Ich habe die Zahl schon mal gesagt. 160.000 Christen sterben jedes Jahr. Durch die Hände von den paar Kommunisten, die noch übrig geblieben sind, und von Leuten, die dem Islam anhängen. Leute, bis jetzt ist noch gar nichts passiert. Und es ist alles ruhig. Ja, glaubt ihr denn, wenn wir in einer globalisierten Welt leben, dass ausgerechnet und Deutschland die ganze Verfolgungswelle, die über die ganze Erde geht, dass die da vorbeigeht? Es kann doch mal ganz anders kommen. Und was wir heute brauchen, das sind Christen, die bibelfest sind und feuerfest und leidensbereit und KZ-fähig. In den 30er Jahren in Deutschland, da lebte das Volk bei uns im Grunde genommen im Frieden. Kein Mensch ahnte. Und ich erzähle euch jetzt von einer Synagoge, die in einer deutschen Großstadt stand, schon viele Jahre. Und an dem Tag, als die Deutschen anfingen, wirklich verrückt zu werden und die jüdischen Mitbürger auf der Straße zerrten und die Geschäfte eindonnerten und so weiter, da haben die diese Synagoge angebrannt. Wie überhaupt viele Synagogen in ganz Deutschland, die da brannten. Und alles, was da drin war, an Holz und heilige Gewänder und heilige Schriften, was brennbar war, verbrannte. Und viele Jahre lang stand die Ruine der Synagoge mitten in der Stadt. Schwarz vom Ruß, nutzlos, hässlich, aber sie stand. Und dann kam wieder ein Tag, der ging auch wieder los, wie jeder andere auch. Kinder gingen in die Schule, die jungen Paare gingen zum Standesamt und abends gingen sie ins Kino. Und dann heulten die Sirenen, dann wurde die Stadt bombardiert und ging in Flammen auf und die Menschen rannten durch die Stadt und suchten nach einem Ort der Rettung. Aber sie fanden ihn nicht und wurden erschlagen und erstickt und so weiter und so fort. Aber die paar Menschen, die bis zu dieser Synagogenruine gerannt sind und die da reingerannt sind, die wurden gerettet. Und zwar deswegen, weil da es ja nichts mehr Brennbares gab. Der Feuersturm sprang über die Synagoge weg und die da drin waren, da es schon dort mal gebrannt hatte, die wurden gerettet. So ein Ort der Rettung, das ist der Hügel Golgatha, auf dem das Kreuz von Jesus stand. Da hat es mal gebrannt. Da hat Gott mal richtig zugeschlagen und barmherzig zugeschlagen auf die Sünde der Menschen und unbarmherzig gehandelt, aber unerklärlicherweise nicht an uns, die wir die Schuld begangen haben, sondern an seinem unschuldigen Sohn Jesus. Der hat die Dresche abgekriegt, die wir verdient hatten. Der hat die Strafe auf sich genommen. Und deshalb kann heute jeder, der zu Jesus kommt, der kann wissen, Gottes Strafgericht kann ihn nie wieder treffen. Sondern wenn du unter das Kreuz dich stellst, bist du frei. Und es geht ja nicht nur um das Kreuz, was da mal vor 2000 Jahren in Golgatha gestanden hat. Sondern Kreuze gibt es überall in der ganzen Welt, wie bei uns hier. Und dieses Holzding, was hier vorne ist, das bedeutet ja als Symbol, dass wir Christen glauben, der Jesus, der für die Menschheit gestorben ist, für dich mitgestorben ist wegen deiner Schuld, der ist jetzt hier. Und der wartet auf dich. Der möchte dein Leben haben. Und dein Leben gestalten. Und da bist du nun eingeladen, wenn du das machen möchtest, dass du zu Jesus kommst. Das kannst du ja genauso in der Zeichensprache machen, wie wir das von hier vorne signalisieren. Dass du in der Zeichensprache ihm antwortest, nämlich indem du aufstehst, du verlässt also dein altes Leben und gehst ein paar Schritte hier vor mit der Richtung auf das Kreuz. So dass sichtbar wird, das soll der Zielpunkt deines Lebens sein. Nach dem soll sich alles richten. Und wenn du hier vorne stehst, dann wirst du nicht alleine stehen, da stehen sich andere Christen zu dir, die auch später mit dir die Adressen austauschen wollen, dir helfen wollen, dass aus dem ersten Schritt ein Weg wird. Und dann bete ich für dich. Deswegen bleibe ich hier vorne stehen. Nur aus diesem Grunde, damit du weißt, wo du hinlaufen musst. dann beten wir zusammen. Da bete ich dir ein paar Worte vor und das sprichst du nach. Da sprechen wir den auferstandenen Jesus an. Und das ist der entscheidende Schritt der Bekehrung. Das ist der entscheidende Schritt hinein in ein neues Leben. Und dazu bist du eingeladen.